Herzlich willkommen zu unserem Podcast Der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Sprecher. Ich lese aus dem Roman Colette Cherie. Wir sind bei Folge 265 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 203. In den ersten beiden Folgen haben wir sowohl den Inhalt des Buches erfahren, in groben Zügen, als auch in der letzten Folge ein bisschen was über das Leben von Colette, die 1954 verstarb und als erste Frau Frankreichs ein Staatsbegräbnis erhielt. Wir springen ziemlich ans Ende des Buches auf die Seite 167 und lesen etwa 6-7 Seiten. Colette Cherie, übersetzt von Ulrike Lemke. Er war schon eine ganze Weile wach und hütete sich, sich zu bewegen. Seine Wange lag auf seinem angewinkelten Arm und er versuchte, die Uhrzeit zu erraten. Ein klarer Himmel musste die Straße wohl mit einer frühen Hitze übergießen, denn kein Schatten einer Wolke fiel auf das glühende Rosa der Vorhänge. Vielleicht 10 Uhr? Hunger quälte ihn, denn er hatte am Vortag nur wenig zu Abend gegessen. Letztes Jahr wäre er aufgesprungen, hätte Leas Ruhe gestört, hätte wilde Rufe des Verlangens nach der sahnigen Schokolade und der eisgekühlten Butter ausgestoßen. Er rührte sich nicht. Er befürchtete, dass er durch seine Bewegung einen Rest von Freude zerstören würde, ein optisches Vergnügen, das er an dem Glutrosa der Vorhänge und den Stahl- und Kupferspiralen des Bettes, das in der farbigen Luft des Zimmers glitzerte, genoss. Sein großes Glück vom Vortag schien ihm nun verflüchtig, zerschmolzen und ganz klein in einer Spiegelung, in einem Regenbogen, der auf der Seite einer mit Wasser gefüllten Kristallvase tanzte. Roses vorsichtiger Schritt huschte über einen Teppich im Flur. Ein rücksichtsvoller Besen kehrte den Hof. Cherie nahm aus der Dienstbotenkammer ein entferntes Klirren von Porzellan wahr. »Ach, was für ein langer Morgen«, dachte er, »ich werde aufstehen.« Doch er blieb ganz still liegen, denn Lea hinter ihm gähnte und streckte ihre Beine aus. Eine sanfte Hand legte sich auf Cheries Hüfte, aber er schloss abermals die Augen und sein ganzer Körper begann zu lügen, ohne dass er gewusst hätte, warum, und täuschte die Trägheit des Schlafes vor. Er spürte, dass Lea das Bett verließ und sah sie als schwarze Silhouette an den Vorhängen vorbeigehen, die sie halb zur Seite zog. Sie drehte sich zu ihm um, sah ihn an und nickte mit einem Lächeln, das nicht siegreich, sondern entschlossen war und alle Gefahren in Kauf nahm. Sie hatte es nicht eilig, das Zimmer zu verlassen, und Cherie, der einen schmalen Lichtstreifen durch seine Wimpern ließ, beobachtete sie heimlich. Er sah, dass sie ein Bahnkursbuch aufschlug und mit dem Finger Zahlenkolonnen verfolgte. Dann schien sie zu rechnen, das Gesicht zum Himmel erhoben und die Augenbrauen gerunzelt. Noch nicht gepudert, einen dünn geflochtenen Zopf im Nacken mit Doppelkinn und verwüstetem Hals, gab sie sich unvorsichtigerweise dem unsichtbaren Blick preis. Sie entfernte sich vom Fenster, holte ihr Scheckbuch aus einer Schublade, füllte mehrere Blätter aus und trennte sie ab. Dann legte sie einen weißen Pyjama auf das Fußende des Bettes und ging leise hinaus. Allein atmete Cherie tief durch und merkte, dass er die Luft angehalten hatte, seit Lea aufgestanden war. Er stand auf, zog den Pyjama an und öffnete ein Fenster. »Man erstickt«, hauchte er. Er hatte noch immer das vage Gefühl und das Unbehagen, dass er eine ziemlich hässliche Tat begangen hatte. »Weil ich so getan habe, als würde ich schlafen? Aber ich habe Lea doch schon 100 Mal gesehen, wenn sie aus dem Bett steigt. Nur dieses eine Mal habe ich so getan, als würde ich schlafen.« Der strahlende Tag gab dem Zimmer sein Blumenrosa zurück und die zarten Schattierungen des blonden und silbernen Chaplin-Gemäldes lachten von der Wand. Cherie neigte den Kopf und schloss die Augen, damit seine Erinnerung ihm das Zimmer zum Vorabend wiedergab. Geheimnisvoll und farbig wie das Innere einer Wassermelone, die märchenhafte Kuppel der Lampe und vor allem das Hochgefühl, dessen Wonnen er taumelnd hingenommen hatte. »Du bist aufgestanden. Die Schokolade folgt mir schon.« Dankbar stellte er fest, dass Lea sich in wenigen Minuten frisiert, sorgfältig geschminkt und mit dem vertrauten Duft parfümiert hatte. Der Klang der warmen, herzlichen Stimme verbreitete sich im Raum zusammen mit dem Aroma von gerösteten Broten und Kakao. Cherie setzte sich neben die beiden dampfenden Tassen und nahm aus Leas Händen das dick mit Butter bestrichene Brot entgegen. Er suchte nach etwas zu sagen, aber Lea ahnte davon nichts, denn sie hatte ihn für gewöhnlich als schweigsam und sich auf das Essen konzentrierend gekannt. Sie aß mit gutem Appetit, mit der Eile und der besorgten Heiterkeit einer Frau, die mit gepackten Koffern vor Abfahrt des Zuges frühstückt. »Ah, deine zweite Scheibe Brot, Cherie.« »Ach nein, danke, Nunu.« »Kein Hunger mehr?« »Nein, kein Hunger mehr.« Sie drohte ihm mit dem Finger und lachte, »Du, man wird dir zwei Rhabarberpastillen verabreichen, dann hast du selbst Schuld.« Er rümpfte schockiert die Nase. »Hör zu, Nunu, was kümmerst du dich um?« »Ach wo, das geht mich doch etwas an. Strecke die Zunge raus. Du willst die Zunge nicht rausstrecken? Dann wisch dir deinen Schokoladenschnurrbart ab und lass uns ein wenig reden. Aber lass uns richtig reden. Lästige Themen muss man schnell abhandeln.« Sie nahm über den Tisch hinweg eine von Cheries Händen und umschloss sie mit ihrer. »Du bist zurückgekommen. Das war unser Schicksal. Vertraust du mir? Ich kümmere mich um alles.« Sie unterbrach sich gegen ihren Willen und schloss die Augen, als beuge sie sich unter ihrem Sieg. Cherie sah, wie das Gesicht seiner Geliebten heißblütig erstrahlte. »Ach«, fuhr sie leise fort, »wenn ich an all das denke, was ich dir nicht gegeben habe, an all das, was ich dir nicht gesagt habe, wenn ich daran denke, dass ich dich für einen wie so viele andere gehalten habe, vielleicht ein bisschen kostbarer als die anderen, wie dumm ich war, nicht zu verstehen, dass du meine Liebe warst, die Liebe, die man nur einmal empfindet.« Kleine redaktionelle Anmerkung, sie spricht in der Vergangenheit. Sie öffnete ihre Augen wieder, die noch blauer erschienen, ein Blau wie vom Schatten der Augenlider vertieft, und atmete stoßweise. »Oh«, flehte Cherie innerlich, »dass sie mir jetzt bloß keine Frage stellt, dass sie jetzt keine Antwort von mir verlangt. Ich bin zu keinem einzigen Wort fähig.« Sie schüttelte seine Hand. »In Ordnung, lass uns ernsthaft sein. Ich habe also gesagt, wir verreisen, also verreisen wir. Was wirst du tun für die da drüben? Lass Charlotte die Geldfrage klären, das ist am klügsten, und sei großzügig, ich bitte dich. Wie wirst du die da drüben benachrichtigen? Per Brief, nehme ich an. Das ist nicht angenehm, aber man kommt damit zurecht, wenn man sich kurz fasst. Wir werden das gemeinsam überlegen. Es gibt auch noch die Frage deines Gepäcks. Ich habe hier ja nichts mehr von dir. Diese kleinen Dinge sind ärgerlicher als eine große Entscheidung, aber denk nicht zu viel darüber nach. Würdest du nicht bitte immer deine kleinen Häute am Rand deines Zehennagels abreißen? Auf diese Art und Weise bekommt man einen eingewachsenen Zehennagel.« Er ließ seinen Fuß automatisch fallen. Sein eigenes Schweigen erdrückte ihn, und er musste seine ganze erschöpfende Aufmerksamkeit darauf verwenden, Lea zuzuhören. Er musterte das lebhafte, fröhlich-gebieterische Gesicht seiner Freundin und fragte sich vage, warum sieht sie so zufrieden aus? Seine Benommenheit wurde so offensichtlich, dass Lea, die jetzt über die Möglichkeit monologisierte, die Yacht des alten Barthélemy zu kaufen, plötzlich innehielt. »Glaubt irgendjemand, er würde mir auch nur einen Rat geben? Ach, du bist doch immer noch 12 Jahre alt!« Cherie löste sich aus seiner Erstarrung, fuhr sich mit der Hand über die Stirn und hüllte Lea in einen melancholischen Blick. »Mit dir, Nunu, besteht die Chance, dass ich ein halbes Jahrhundert lang 12 Jahre alt sein werde.« Sie blinzelte ein paar Mal, als hätte es ihr auf die Augenlider gehaucht, und Stille fiel zwischen ihnen. »Was willst du damit sagen?« fragte sie schließlich. »Nichts anderes als das, was ich sagte, Nunu. Nichts als die Wahrheit. Kannst du sie leugnen, du, der du ein ehrlicher Mensch bist?« Sie entschloss sich zu lachen, mit einer betonten Lässigkeit, die bereits eine große Angst verbarg. »Aber diese Kindereien machen doch die Hälfte deines Charmes aus, du kleines Dummerchen. Das wird später das Geheimnis deiner nie endenden Jugend sein. Und du beschwerst dich darüber? Und du hast sogar die Frechheit, dich gerade bei mir darüber zu beschweren? Ja, Nunu, bei wem sollte ich mich denn sonst beschweren?« Er nahm wieder ihre Hand, die sie zurückgezogen hatte. »Meine geliebte Nunu, meine große Nunu, ich beschwere mich nicht nur, ich klage dich an.« Sie spürte, wie ihre Hand von einer festen Hand gedrückt wurde. Und die großen dunklen Augen mit den glänzenden Wimpern flohen nicht vor den ihren, sondern hingen kläglich an ihnen. Sie wollte noch nicht zittern. »Oh, es ist nicht viel, nicht der Rede wert. Es braucht nur 2 oder 3 scharfe Worte, auf die er mit irgendeiner groben Beleidigung antworten wird. Dann wird er schmollen und ich werde ihm verzeihen. Das ist alles.« Aber sie fand keinen passenden Verweis, der den Ausdruck des Blickes verändert hätte. »Komm, Kleiner, du weißt doch, dass es gewisse Scherze gibt, die ich nicht lange dulde.« Gleichzeitig empfand sie den Klang ihrer Stimme als lasch und unecht. Wie falsch das klingt. Es klingt wie in schlechtem Theater gesprochen. Die 23:30 Uhr-Sonne hatte den Tisch, der die beiden trennte, erreicht und Leas polierte Fingernägel glänzten. Doch der Sonnenstrahl erhellte auch ihre großen, wohlgeformten Hände und meißelte in die erschlaffte, weiche Haut auf dem Handrücken und um das Handgelenk herum komplizierte Geflechte, konzentrische Furchen, winzige Parallelogramme, wie sie die Trockenheit nach Regenfällen in die lehmige Erde gräbt. Lea rieb sich zerstreut die Hände und drehte den Kopf, um Cheries Aufmerksamkeit auf die Straße zu lenken. Aber er blieb bei seiner hündischen und kläglichen inneren Versunkenheit. Plötzlich ergriff er die beiden beschämten Hände, die so taten, als würden sie mit einem Gürtelzipfel spielen, küsste und küsste sie immer wieder, dann schmiegte er seine Wange an sie und flüsterte, »Meine Nunu, oh, meine arme Nunu!« »Lass mich«, schrie sie mit einer unerklärlichen Wut und riss ihre Hände von ihm los. Sie brauchte eine Weile, um ihre Beherrschung wiederzuerlangen, und erschrak über ihre Schwäche, denn sie wäre beinahe in Tränen ausgebrochen. Sobald es ihr möglich war, sprach sie und lächelte. »Ach, jetzt bemitleidest du mich also. Warum hast du mich vorhin beschuldigt?« »Ich hatte Unrecht«, sagte er demütig. »Du warst für mich...« Er machte eine Bewegung, die sein Unvermögen ausdrückte, Worte zu finden, die ihrer würdig waren. »Du warst«, betonte sie bissig, »das klingt ja wie eine Grabrede, mein kleiner Junge.« »Siehst du«, sagte er vorwurfsvoll. »Tja, Grabrede ist ein gutes Stichwort. Ich will nicht mehr auf den Fortschritt im Buch eingehen. Wie schon einmal erwähnt, springt es in der Zeit ein bisschen hin und her. Es geht neben diesen beiden Personen natürlich auch noch um zwei, drei andere, um seine Mutter, um seine Frau, die er dann später heiratet, den Grund, warum er zurückkommt. Und es ist ein durchaus sehr spannendes Buch, sehr liebevoll, wunderbar beschrieben und auch sehr schön übersetzt. Colette Cheri, Band 30 meiner Reihe Perlen der Literatur, 20 Euro. Nenne vielleicht nochmal die ISBN. Das ist die 9783-941-905-658. Ja, nächste Woche beginnen wir ein neues Thema. Ich verrate es noch nicht. Ich sage nur so viel, Teil 3 von 3 zu Colette ist beendet. Kommen Sie gut durch diese Woche. Nächste Woche folgt die Folge der Büchermacher Nummer 266 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 204. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören.